Have mercy on me. Wenn es nicht die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes wäre. Tja, diese Hürden und Herausforderungen gibt es übrigens in unserem Leben in jedem Bereich. Nicht nur Pastoren haben Herausforderungen, wir alle haben Herausforderungen. Amen. Manche denken nur, dass Pastoren keine Herausforderungen haben, dass da alles so easy going und alles nur Wolke 7 und immer total, ne, ständig mit Gott verbunden und mächtige Wunder und Zeichen geschehen und keine Schwierigkeiten, keine Zweifel, keine Kämpfe, sondern alles nur Halleluja. So ist es leider nicht, aber es ist tatsächlich immer Halleluja. Weil Gott mit uns ist, inmitten der Herausforderungen, Hürden, die zu nehmen sind und, ne? Okay, fruchtbares Leben. Wie sieht das aus? Bei dir, in deiner Lebenswelt. Ich bin nicht nur Pastor, ich habe noch ein paar andere Hobbys. Und ein Hobby ist Kraftsport, einfach um fit zu bleiben. Und ein anderes, das ist mein oder unser Garten. Und ich habe jetzt nicht wirklich einen grünen Daumen, aber so ein paar Experimente habe ich da schon gemacht. Und ich habe euch da ein paar Bilder mal mitgebracht. Dafür brauchen wir dieses hier. Ja, genau. Kann ich auch selber weiterklicken? Ja, fruchtbar leben. Sieht schön aus, ne? Möchte man haben. Wir haben einen Apfelbaum in unserem Garten gehabt. Und dieser Apfelbaum ist zum Schluss krepiert. Man kann das sehen an dem Stamm, da fiel die Borke ab und der Lebenssaft ging kaum noch durch zu den Ästen. Und trotzdem hat dieser Baum immer noch, wie durch ein Wunder, Früchte getragen, sodass Kerstin, als sie auf diesen Baum geschaut hat, gesagt hat, wie krank kann man sein und immer noch Früchte tragen. So ist das manchmal auch in unserem Leben. Auch wenn wir krank sind und echt Kämpfe haben und Zweifel und Nöte, irgendwie kriegt Gott das oft noch hin, dass trotzdem noch Früchte wachsen. Aber wir wünschen uns natürlich einen gesunden Baum, denn ein gesunder Baum trägt gute Früchte. Leider hat dieser Baum es nicht geschafft und musste letztes Jahr dann auch raus. Das Problem war, dass als ich den Baum eingepflanzt habe, ich nicht tief genug und nicht breit genug Platz gemacht habe für die Wurzeln. Und wir haben da eine ziemlich lehmige Erde und die Wurzeln hatten auf Dauer keinen Halt und der Baum hat gewackelt vom Wind und wenn man da einmal dran gewackelt hat, hat man sich gedacht, oh, hält da irgendetwas noch diesen Baum? Naja, okay, war eine Lektion, ne? Also einmal dieser Gedanke, wie krank kann man sein und immer noch Früchte tragen? Und auf der einen anderen Seite, auf die Wurzeln kommt es an, dass da Platz ist für die Wurzeln, dass da ein guter Nährboden ist für die Wurzeln, dann wächst sowas auch gut. Ein anderes Experiment, auch in unserem Garten. Seht ihr da diese wunderschönen Feigen auf dem rechten Bild? Ich habe eine Feige mitgebracht. Seit wann wachsen Feigen in Deutschland, in Bielefeld? Vielleicht seit dem Klimawandel, ich weiß es nicht. Die brauchen viel Sonne. Und das war eigentlich nur so ein kleiner Busch, also wirklich ganz klein, so, den ich bei den Gartenarbeiten im Garten meiner Eltern vernichten sollte. Und dann habe ich gedacht, ach, ich nehme das Ding mal mit und pflanze das einfach mal in die Hecke mit rein. Irgendwie sieht es auch schön aus, hat schöne Blätter. Und dann wuchs das Ding über Jahre, schon 10 Jahre ist das Ding da drinne, dieser Feigenbaum. Und ich musste Platz schaffen, nach links die Hecke rausholen, weil ich wollte, dass das Ding wächst. Nach rechts war ein Johannisbeerstaude, die musste dann auch Platz machen. Und das ist ein richtiger Baum geworden, ungefähr 3 Meter hoch. Und in den letzten 3 Jahren ernten wir Früchte ohne Ende. 2-3 Mal im Jahr. Und ja, Früchte wachsen manchmal unerwartet. Und ich versuche rauszufinden, was haben wir da eigentlich richtig gemacht. Weiß gar nicht so richtig, ne? Ich weiß nur, so irgendwie, ich habe Platz gemacht, dass viel Sonne durchkommt, dass das Ding wachsen kann. Ja, mag jemand eine Feige? Komm, Luba hat sich als Erste gemeldet. Genieß diese Feige. Wir haben inzwischen Marmelade eingekocht und viel verschenkt. Früchte. Jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext. Und ich möchte aus Johannes Kapitel 15 einfach mal so einen ganzen Abschnitt lesen. Das ist auch mal gut, ne? So richtig Bibeltext lesen. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht tragen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht tragen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einem Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorsam gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Das ist eine Rede Jesu an seine Jünger. Und zwar in den letzten Stunden vor seiner Kreuzigung. Und etwas, was man so ganz zum Schluss sagt, hat sicherlich auch große Bedeutung. Was denkt ihr? Jesus war dabei, seine Jünger vorzubereiten für den Moment, wo sie Gott und die Welt nicht verstehen werden. Wo er von ihnen genommen werden wird, in die Hände von Verbrechern gegeben wird und am Kreuz sein Leben hingibt für die ganze Menschheit. Und er bereitet sie vor und sagt, als sie an einem Weinberg vorbeigehen, vermutlich, es geht um die Qualität der Beziehung. Es geht um das Dranbleiben. Ihr werdet Erschütterung erleben, Reinigung, Beschneidung. Alles, was ihr euch so vorgestellt habt und was nicht göttliche Realität ist, wird jetzt abgetrennt werden und ihr werdet dastehen wie eine Rebe, die die ganze Schönheit verloren hat und das alles zu dem Ziel, damit noch mehr Frucht entsteht. Jesus bereitet sie auf ganz wichtige Ereignisse vor, auf Erschütterungen, auf Nöte, auf Zweifel. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Eine persönliche Geschichte, die ich mit diesem Bibelvers und mit diesem Kapitel verbinde, will ich euch mal erzählen. Einige kennen sie schon, weil ich das schon mal erzählt habe. Bevor ich eben Pastor wurde und mit einem Team diese Gemeinde gegründet habe, habe ich in einem Missionswerk gearbeitet. Also war ich im evangelistischen, missionarischen Dienst. Und der Leiter von dem Missionswerk hat mir ein Buch geschenkt. Ratgeber für Seelengewinner. Und das wollte ich sein. Jemand, der Menschen für Jesus begeistert, der Menschen für Jesus gewinnt. Dass sie Jesus kennenlernen, dass sie umkehren zu Gott und zu Kindern Gottes werden. Das war meine große Leidenschaft, das war mein großes Ziel als Missionar, als Evangelist. Und ich kann mich wie heute daran erinnern, wie ich in diesem Zug saß, auf dem Weg von Bielefeld nach Frankfurt, um dort dann in den Flieger zu steigen und nach Moskau zu fliegen, um 2 Wochen dort evangelistisch tätig zu sein. Und im Zug lese ich dieses Buch und versuche Ideen zu schöpfen, wie man noch kreativer, ihr habt gesehen, ne? Pastor, Kreativität, ganz wichtig, wie ich noch kreativer sein kann, die Botschaft von Jesus zu vermitteln und Menschen zu gewinnen und wie man das so anstellt und was ich alles noch tun kann, um besser darin zu sein. Und während ich so in diesem Buch lese, überkommt mich ein Gefühl von, dieser Auftrag ist so riesig. Ich bin gerade auf dem Weg in eine Weltmetropole Moskau mit, ich weiß nicht, 10 Millionen Menschen, die dort wohnen. Und ich weiß nicht, wie viele von ihnen Jesus kennen. Und jetzt werden wir dort evangelisieren und versuchen, möglichst viele zu erreichen. Aber wie viel ist das im Vergleich? Wie groß ist der Auftrag? Und wie wenige sind wir, um diesen Auftrag zu erfüllen? Und ich sitze hier im Zug und schaue mich um und denke, wahrscheinlich bin ich der Einzige hier in diesem Abteil, der an Jesus Christus glaubt. Ich könnte ja auch hier beginnen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Also dieser Auftrag ist so riesig. Und ich versuche hier irgendwelche Ideen zu schöpfen, wie ich möglichst kreativ die Botschaft vermittle. Könnt ihr euch dieses Gefühl vorstellen? Und während ich so darüber grüble und in diesem Buch lese und ja, wie gegen so einen Berg ankämpfe, ein Auftrag, der unmöglich erscheint. Und doch ist der Glaube an Jesus Christus der einzige Weg, um in die Beziehung mit dem Vater zu kommen. Und das alles bewegt mich und treibt mich wirklich um. Und plötzlich steht eine Frau auf, die schräg gegenüber von mir sitzt und ohne Worte drückt sie mir eine Karte in die Hand, guckt mich freundlich an. Und ich weiß nicht, wie es mir geschieht. Und ich denke, wir kennen uns nicht. Was heißt das? Will sie mir was sagen? Spricht sie kein Deutsch? Warum gibt sie mir eine Karte? Und sie geht, der Zug hält, sie steigt aus. Und ich gucke an, was steht hier eigentlich? Und auf dieser Karte stand genau dieser Vers. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich bekam wirklich die Offenbarung meines Lebens. Weil ich verstanden habe, dass es überhaupt nicht darum geht, jetzt möglichst kreativ zu sein, möglichst viele Ideen aus diesem Buch zu schöpfen, wie ich das noch besser hinkriegen kann, sondern dass es einfach nur darum geht, eng verbunden zu bleiben mit Jesus. Und alles, was daraus fließt, ist Gottes Werk. Er bewirkt diese Früchte. Allein von mir aus, mit meiner menschlichen Kraft, kann ich überhaupt nichts erreichen. Und außerdem bin ich nicht auch nicht alleine. Hier gibt es noch andere Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind und die auch an diesem Weinstock dran sind und die mit Jesus verbunden sind, Gottes Stimme hören und hier für mich eine Botschaft weitergeben. Ich habe dieses Buch weggepackt, nicht weil das Buch schlecht wäre, sondern weil mein Fokus ein falscher war. Mein Fokus war zu lernen, wie kriege ich hin, welche Techniken gibt es, welche kreativen Ideen gibt es, wie mache ich das, welches Handwerkszeug. Und merkte, das ist alles schön und gut. Aber ich sollte vielmehr meine Kraft, meine Zeit, mein Herz dafür investieren, ihn, Jesus Christus, zu kennen, mit ihm verbunden zu sein und einfach nur aus der Verbindung mit ihm fröhlich durch die Welt gehen und ihn bekannt machen. Eigentlich ist das doch ganz einfach. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Offenbarung. Frucht entsteht durch das Sein und Bleiben in enger Beziehung mit Jesus. Also wenn wir nach Frucht suchen in unserem eigenen Leben, wonach halten wir Ausschau? Wie gut kriege ich es hin, morgens aufzustehen, meine stille Zeit zu machen, die Bibel zu lesen, zu beten? Wie viele Minuten oder vielleicht sogar Stunden schaffe ich das? Bin ich ein guter Ehemann, ein guter Vater? Bin ich ein Vorbild für meine Arbeitskollegen? Kriege ich das alles auf die Reihe? Bin ich bei jeder Gemeindeveranstaltung dabei, beim Gebetstreffen, in den Gottesdiensten? In welchem Dienst bin ich aktiv? Was leiste ich denn alles? Ich bin doch schließlich zu Dank verpflichtet meinem Gott, der mich gerettet hat. Hallo? Ist das, wonach ich Ausschau halte? Ist das, wonach ich suche? Ist das, wonach Gott sucht? All diese Dinge gehören dazu und geschehen, wenn sie aus der Beziehung mit Gott kommen. Aus dem Sein kommt das Tun und nicht aus dem Tun unser Sein. Amen. Wir sind aus Gnade gerettet. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind eingepfropft in diesen Weinstock. Es ist nicht unsere eigene Anstrengung, die etwas bewirkt. Denn hier haben wir gelesen, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aus sich selbst heraus können wir nichts tun, was irgendwie Ewigkeitswert hat und Bedeutung hätte. Vielleicht für den Moment, wir kriegen schon einiges so auf die Reihe mit menschlicher Kraft. Aber wenn es darum geht, was Bedeutung und Wert bei Gott hat und irgendwie auch Bestand und Ewigkeitswert hat, dann sollten wir unseren Blick viel mehr darauf richten, mit Gott verbunden zu sein. Bei ihm zu bleiben. Als ich diesen Text gelesen habe, ist euch aufgefallen, wie oft das Wort bleiben da drin stand? Je nach Übersetzungsvariante so irgendwas um die 12 Mal in diesem kurzen Abschnitt. Also fast in jedem Vers steht das Wort bleiben, bleiben, bleiben. Es geht darum zu bleiben, zu sein und zu bleiben in enger Beziehung mit Jesus. Das heißt, die Frucht, nach der wir uns ausstrecken sollten und Ausschau halten sollen, ist, wie gut ist meine Beziehung mit Jesus? Wie vertraut bin ich mit ihm? Wie gut kenne ich ihn? Wie vertraut bin ich mit seiner Stimme? Wie vertraue ich Gott in allen verschiedensten Umständen meines Lebens? Bin ich einfach mit ihm verbunden? Das ist, um was es geht. Alles andere fließt aus dem heraus. Wir gehen mal weiter in Vers 7. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Wie so ein Blankogutschein, ne? Gebetserhörung am laufenden Meter. Wer wünscht sich das nicht? Ich finde das total Hammer. Sowas fasziniert mich, zu sagen, wenn Gott mir zusagt und sagt, hey, du darfst bitten, was du willst, und es wird dir gegeben sein. Müssten wir nur genauer hinschauen, was da steht. Da gibt es so ein paar wichtige Voraussetzungen. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben und seine Worte in uns bleiben, dann ist Gebetserhörung Frucht unserer Gottesbeziehung. Lass mich das nochmal anders sagen. Wenn du willst, was Gott will, dann kannst du machen, was du willst. Also ganz einfach, wenn wir mit Gott so in Beziehung sind, dass wir nicht einfach nur unsere selbstsüchtigen manchmal Wünsche beten, was Gott alles tun und lassen soll, sondern wenn wir vertraut sind mit dem Herzen Gottes, sein Wort kennen, sein Wort uns anspricht, wir bekommen Anteil an dem, was auf dem Herzen Gottes ist. Und wir beten die Gebete, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, dann partnern wir mit ihm und dann ist Gebetserhörung ein natürliches Resultat daraus. So ist es doch hier gemeint. Gebetserhörung. Nicht einfach nur wir sagen Gott, was er zu tun hat, sondern wir sagen ihm, was er uns zuvor ins Herz gelegt hat, was wir ihn bitten sollen, dass er das tun soll und darf. Also es ist eine Partnerschaft mit Gott. Gebetserhörung. Könnte es sein, dass unsere Gebete deswegen manchmal gefühlt bis zur Decke gehen und irgendwie nicht wirklich was geschieht, weil es selbstsüchtige Gebete und Wünsche sind und nicht zuerst die Beziehung mit Gott gesucht wird? Gott, was sagst du dazu? Was sagt dein Wort in dieser Situation meines Lebens? Wie soll ich beten? In der Bibel steht geschrieben, dass wir manchmal in Situationen reinkommen, wo wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Aber dann ist der Heilige Geist da, der in uns wirkt und der durch uns betet mit Worten, die wir uns nicht vorher überlegt haben. Es kann Sprachengebet sein, es kann aber einfach nur ein Seufzen sein. Oh Jesus, bitte. Das ist schon... Es kann so viel sein, also es kann ein Herzensschrei sein, den man gar nicht in Worte fassen kann. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind, dann werden Gebete von Gott auf wundersame Weise erhört. Und ich glaube, dass viele uns wiederum das auch schon erlebt haben. Und auch wir als Gemeinde haben sehr viel Gebetserhörung schon erlebt. Manchmal vergessen wir das mal wahrzunehmen und Gott Danke dafür zu sagen, sondern sind schon beim Nächsten und Übernächsten. Gebetserhörung ist uns zugesagt als Frucht unserer Gottesbeziehung. Ich glaube, es lohnt sich, in die Beziehung mit Gott zu investieren, das im Blick zu haben, das über allem anderen zu stellen. Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Also nicht nur so ein bisschen Frucht hier und da mal, sondern es geht um viel Frucht. Es gibt immer mehr. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir sagen, so jetzt sind wir in der totalen Blüte unseres Lebens und bringen so viel Frucht. Also das ist jetzt so der Höhepunkt des Fruchtbringens und ab jetzt wird es immer weniger. Und mit dem Alter immer weniger und man kann dann auch nicht mehr so viel. Nein, ihr lieben älteren Geschwister auch unter uns, es wird immer mehr. Die Art und Weise von Frucht kann sich verändern. Vielleicht nicht so nach außen sichtbar und wirksam, aber mächtig und es geht immer um mehr. Und es geht dabei um Jünger Jesu zu sein. Jünger Jesu werden daran erkannt, dass sie Frucht bringen. Ein Baum erkennt man an seiner Frucht. Am Apfelbaum wachsen Äpfel, wenn der Apfelbaum denn gesund ist. Und manchmal, selbst wenn er nicht gesund ist, immer noch Äpfel und nicht auf einmal Birnen oder Feigen. Und an einem Feigenbaum wachsen Feigen. Also auch der göttlichen Berufung entsprechend, der Aufgabe entsprechend, die Gott dir gegeben hat, der Lebensumstände entsprechend, wo Gott dich hineingestellt hat. In der eigenen Familie Frucht hervorbringen, die Kinder zu segnen, die nächste Generation hervorzubringen. Das ist ein fruchtbares Leben. Am Arbeitsplatz von ganzem Herzen zu arbeiten, nicht irgendwie so fürs Geld, sondern für den Chef in einer Weise, als gelte es dem Herrn. Oder den Patienten, den man vielleicht dient, oder den Klienten, für diejenigen, die so im sozialen Berufen auch sind. Also Da, wo wir sind, will Gott uns gebrauchen, dass unsere Früchte, also unser Lebensstil als Christen, als Kinder Gottes, einfach sichtbar wird. Das kannst du nicht leugnen. Frucht ist ein Kennzeichen der Jünger Jesu. Es ist normal, dass man Jünger Jesu erkennt an ihren Früchten. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann sollten das nach und nach alle einfach merken, weil das kannst du nicht verstecken. Selbst die Katze sollte es merken, falls du eine hast. Oder der Hund oder wer auch immer, der Nachbar, der Arbeitskollege, der ungläubige Ehepartner sollte es am ehesten merken. Und nicht nur dadurch, dass du Sonntagmorgen nicht da bist und er irgendwie alleine vor dem Fernseher geparkt wird, sondern er sollte es daran merken, wie dein Wesen sich verändert. Wie liebevoll, wie vergebend, wie fürsorglich, wie Jesus-mäßig du geworden bist. Oder dass auch immer mehr wirst. Und das ohne Leistung und Anstrengung. Es ist natürlich. Das, was drin ist, das kommt raus. Wenn Jesus drin ist, dann wird Jesus auch sichtbar werden. Kennzeichen des Jüngers Jesu ist Frucht. Und diese Frucht bringt dem Vater Ehre. Wir verehren den Vater. Die Menschen, an einer anderen Stelle sagt Jesus, werden eure guten Werke sehen und den Vater ehren. Sie werden nicht uns ehren und sagen, wow, du bist so ein guter Mensch geworden, du hast dich so verändert, sondern sie werden merken, okay, da ist eine andere Quelle dahinter. Und du wirst erzählen, ja, das hat was damit zu tun, dass ich an Gott glaube und mein Leben mit Gott verbunden ist und ja, der Vater wird geehrt durch die Früchte. Jetzt bin ich übersprungen. Vers 9 und 10. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich in meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Wieder das Wort bleiben, bleiben. Ich glaube, viermal allein in diesem Vers. Also es geht um das Bleiben in der Liebe. In der Liebe des Vaters. Sich geliebt zu wissen von ihm, sich lieben zu lassen. Wir sind zuerst geliebt. Diese Wahrheit müssen wir erkennen. Es geht nicht zuerst darum, was wir leisten, wie wir uns anstrengen. Es geht zuallererst darum, dass wir uns lieben lassen von Gott. Unverdient lieben lassen von Gott. Er liebt uns nicht, weil wir irgendwie besser oder anders sind als die anderen, nicht weil wir etwas geleistet haben. Oft haben wir es falsch vorgelebt bekommen, in der eigenen Familie oder in der Schule, wo wir nur dann geliebt waren oder gelobt wurden, wenn wir was Gutes geleistet haben. Bei Gott ist es nicht so. Wir können uns seine Liebe nicht verdienen und wir können auch nichts anrichten, anstellen, ausfressen, dass er dann aufhört, uns zu lieben und sagt, bis hier und nicht weiter. Also irgendwo hat es auch mal Grenzen. Ich liebe dich nicht mehr, geh weg. Das wird niemals passieren. Wir sind zuerst geliebt. Gibt es hier irgendjemanden, der daran glaubt? Gibt es hier irgendjemanden, der begeistert ist? Ich bin von Gott geliebt. Ich weiß nicht, ob jeder mich lieb hat, aber von Gott bin ich geliebt. Von daher ist es auch nicht mehr so wichtig, ob jeder mich mag. Ist natürlich schön, ne? Aber ich bin von Gott geliebt. Das macht was mit meiner Identität. Das setzt mich frei von einer Knechtschaft, Liebe irgendwie zu verdienen, Anerkennung zu verdienen, menschengefällig zu sein. Du bist geliebt. Oh, sag das doch mal deinem Nachbarn, links und rechts. Du bist geliebt von Gott. Du bist geliebt. Glaub das doch endlich mal. Du bist geliebt. Glaub das. Oh Vater, ich bete, dass jeder das jetzt mal wirklich spürt, wie sehr du uns liebst. Und wie sehr er uns liebt, hat er bewiesen, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. Er konnte es sich nicht vorstellen, eine Ewigkeit ohne dich und mich zu verbringen. Deswegen hat er alles dafür getan, dass du in Beziehung zu ihm kommen kannst. Er liebt dich wirklich. Er liebt dich so, wie du bist. Mit deinen Macken, mit allem. Er liebt dich. Du bist geliebt und angenommen. Und dann lesen wir, dass Gehorsam ein Ausdruck von Liebe ist. Weil Jesus um die Liebe des Vaters wusste, war er dem Willen des Vaters gerne gehorsam. Gehorsam hat etwas mit Vertrauen zu tun. Ich mache das, weil ich dir vertraue, dass du es gut meinst, dass du bei mir bist. Egal, was es kostet, ich bin dabei, weil ich dir vertraue. Gehorsam ist nicht irgendwie unsere Leistung, um Liebe zu verdienen. Gehorsam ist die Folge dessen, dass wir von ihm geliebt sind. Steht hier so. Gehorsam ist Ausdruck von Liebe. Und dann gibt er uns ein Gebot, einander zu lieben, gleich zweimal in diesem kurzen Abschnitt. Also, es geht nicht nur darum, wie wir Gott lieben und aus Liebe zu ihm gehorsam sind, sondern der Lackmustest unserer Liebesbeziehung mit Gott ist, wie wir miteinander umgehen. Wie wir einander lieben. Wie wir übereinander reden. Wie wir miteinander und füreinander leben. Willst du wissen, wie viel Liebe Gottes in deinem Herzen ist und wie sehr du Gott liebst? Dann kannst du einfach mal anschauen, wie gut es dir inzwischen gelingt, deinen Ehepartner, deine Kinder zu lieben, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen oder Chef, vielleicht sogar deine Feinde, Menschen, die dir bewusst Böses wollen. Das gibt es. Es gibt Mobbing-Situationen am Arbeitsplatz, Neid und weiß nicht was alles. Ne? Es gibt Leute, die einfach nerven. Aber wenn die Liebe Gottes dich so erfüllt, dass du sagst, ach, weißt du was, der handelt aus dem Defizit. Er hat diese Liebe Gottes noch nicht kennengelernt, die ich habe. Er kann ja nicht anders. Drüber hinwegsehen. Vergeben. Vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Jesus hat das auch mal so gebetet. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern ihnen von Herzen zu wünschen, dass sie dieser Liebe Gottes auch mal begegnen. Weil dann werden Menschen verändert, wenn sie Gott in seiner Liebe mal richtig erfahren und geflutet werden von seiner Liebe. Selbst Feindesliebe ist nicht etwas, was wir durch eigene Anstrengung erreichen, sondern es ist ein Ausdruck dessen, dass die Liebe Gottes unser Herz erfüllt und dann können wir nicht anders, als zu sagen, ach, und ich versuche Gutes zu tun. Und ich versuche zu segnen, da wo jemand mir Böses tut. Liebe, Gehorsam. Vers 11, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus möchte, dass wir Freude dabei haben. Jesu Nachfolge, ein Jünger Jesu zu sein, Frucht zu tragen, soll nicht irgendwie eine schwere Last sein, sondern eine Freude. Amen. Gott ist kein Spaßverderber. Auch wenn es manchmal bedeutet, wenn wir mit Jesus leben, dass bestimmte Dinge, die uns früher Spaß gemacht haben, nicht mehr zu uns passen, weil sie zerstörerisch in unser Leben oder das Leben anderer wirken oder sich in die Beziehung zwischen uns und Gott stellen. Und deswegen müssen bestimmte Dinge auch weg. Aber der Spaß und die Freude an Gott ist so groß, dass das irgendwie seine Anziehungskraft und Bedeutung verliert. Hat das irgendjemand erlebt? Wenn wir verändert werden wollen, befreit werden wollen, auch von negativen Gewohnheiten. Ich habe es versucht, in eigener Kraft, durch Disziplin. Und ich glaube, dass ich mich schon ein bisschen disziplinieren kann und ein zielstrebiger Mensch bin. Aber in den meisten Fällen habe ich das nicht geschafft. Aber Jesus hat es in vielen Fällen schon geschafft. Da, wo ich erlaubt habe, dass er das tut. Und das macht dann auch Freude. Christsein ist eine fröhliche Angelegenheit. Wir haben eine frohe Botschaft, die uns befreit. Jesus Christus. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus lädt zur Freundschaft ein. Er hat sein Leben gegeben für uns, als Ausdruck seiner Freundschaft für uns. Er hat uns vergeben. Alles, was im Wege stand zwischen ihm und uns, von seiner Seite ist alles aus dem Weg geräumt. Wir dürfen kommen. Und wir dürfen nicht kommen, um dann Diener zu sein, sondern um als Freunde, als Geliebte Gottes zu leben. Er will uns ins Vertrauen ziehen. Er will uns mitteilen, was auf seinem Herzen ist, was ihm Freude macht, aber auch, was sein Herz zerbricht. Es gibt Dinge in dieser Welt, die Gottes Herz wirklich zerbrechen, weil Gott ein liebender Vater ist und überhaupt nicht gleichgültig. Und wenn dann das unser Herz erfüllt und es auch unser Herz zerbricht und wir zu Gott seufzen und rufen, dann erhört er unsere Gebete und die Freude ist wieder vollkommen da. Es geht immer um diese Beziehung mit ihm. Er lädt uns ein. Er gibt sein Leben für uns, er zieht uns ins Vertrauen. Er will unseren Vertrauensgehorsam, nicht irgendwie so ein Gehorsam, einfach stumpf aus Angst heraus. Wir sind nicht mehr Knechte, die ängstlich versuchen, ihren Herrn zu befriedigen, dass er nicht in Wut und Zorn ausbricht und alles kurz und klein macht. Wir sind nicht Knechte, die Angst vor der Hölle haben. Nein, wir sind Freunde, die einbezogen werden in Gottes Gedanken, in Gottes Herz hinein, in Gottes Heilsplan hinein. Gott möchte mit uns und durch uns hindurch wirken in dieser Welt, sich offenbaren. Gott will das. Er will mit dir in einer Vertrauensbeziehung sein. Du auch mit ihm? Oh ja, das will ich. Das ist, um diese Art von Frucht geht es hier. Und selbstverständlich wird das Auswirkungen haben auf alle anderen Bereiche. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Nicht wir selbst haben uns entschieden, Kinder Gottes zu werden, sondern es war Gott, der uns in seine Liebe zu sich gezogen hat. Ja, es hat natürlich unsere Entscheidung auch gebraucht, weil Gott sich in seiner Liebe uns nicht aufzwingt, sondern uns einlädt in die Beziehung. Aber derjenige, der zuerst geliebt hat, derjenige, der uns für sich erwählt hat, derjenige, der uns berufen hat mit einem heiligen Ruf, den wir gehört haben und zu dem wir Ja gesagt haben, das ist Gott selbst, das ist Jesus Christus. Wir sind erwählt und dazu berufen, fruchtbar zu sein. Es ist unsere Bestimmung, es ist in unserer geistlichen DNA, dass wir fruchtbar sein wollen, dass wir uns multiplizieren, dass wir gestalten, Verantwortung übernehmen. Schon bei der Schöpfung, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn gesegnet mit Worten, seid fruchtbar und mehret euch. Und hat ihm einen Auftrag gegeben, zu herrschen und zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Das ist normal, das ist in dich hineingelegt. Jeder von uns hat diesen Wunsch, fruchtbar zu sein. Auch in dem Sinne, erfolgreich zu sein. Erfolg nicht im Sinne was kann ich darstellen, sondern Erfolg in dem Sinne, dass Gott in mir Gestalt gewinnt und dass ich mit Gott Dinge verändere und mitgestalte. Kein Opfer der Umstände bleibe, sondern mit Gott zusammen was bewege. Es ist normal, wenn du etwas bewegen, etwas gestalten willst. Wer das verloren hat, der sollte zurückkommen zu diesem Zustand des Geliebtseins von ihm. Und aus dem heraus wird das wieder kommen. Wir sind erwählt, dazu berufen, fruchtbar zu leben. Fruchtbares Leben ist unsere Bestimmung. Das ist normal. Das ist in dich hineingelegt, dieser Wunsch. Was ist wahre Frucht? Frucht der Gottesbeziehung. Freundschaft mit Gott, das ist Frucht. Danach sollten wir Ausschau halten. Wie steht es um meine Freundschaft mit Gott? Frucht der Gemeinschaft mit Gott im Hören und Reden. Das heißt, in seinem Wort zu bleiben, sich von Gott ansprechen zu lassen und mit ihm zu reden, im Gebet. Das ist das Gespräch mit ihm. Gebetserhörung ist Folge, ist auch Frucht unserer Gottesbeziehung. Wenn Gebete erhört werden. Moment, das habe ich ja nicht gemacht, wenn Gebet erhört wurde. Es geht auch nicht um die Frucht, die du in eigener Kraft machst, sondern die Gott durch dich fließen lässt. Gott nimmt dich mit hinein. Er ist derjenige, der das bewirkt. Gebetserhörung ist Frucht. Frucht des Gehorsams, sich auf Gottes Wort einlassen. Das ist Frucht, wenn du dich darauf einlassen kannst, was Gott sagt, wenn du ihm gehorchst, wenn du ihm vertraust, wenn du darin wächst. Das ist Frucht deiner Beziehung mit ihm, weil du ihn immer besser kennenlernst und immer mehr ihm vertrauen kannst. Frucht der göttlichen Freude, haben wir gelesen. Das ist das Ziel Gottes, dass wir Freude haben. Freude ohne Ende. Frucht der Liebe zu Gott und zu Mitmenschen. Das ist der wahre Test unserer Fruchtbarkeit. Wie steht es um meine Liebesbeziehung mit Gott? Und wie kann ich durch Gott meinen Nächsten lieben, wertschätzen, annehmen, so wie er ist, vergeben, Gutes wünschen, segnen. Das ist die Frucht, die Gott sucht. Und natürlich auch die Frucht der Multiplikation in Gottes Königreich. Es ist so wichtig, um fruchtbar zu sein, dass wir durchlässig sind für Gott. Wie eine Rebe am Weinstock, sie muss diesen Saft auch weiterfließen lassen in die verschiedenen Äste, wo dann die Trauben wachsen. Also es ist wichtig, dass wir weitergeben, erzählen von Gott. Dass wir diesen Lebenssaft nicht einfach für uns behalten. Denn wenn jemand etwas behalten wird, der wird es verlieren, sagt die Bibel. Wenn wir aber weitergeben, wenn wir investieren, in jeglicher Art und Weise, Jesus bezeugen, finanziell uns einbringen, treu in unserem Dienst, in unserer Aufgabe sind die Gott. Und also wenn wir uns investieren, wenn wir weitergeben von dem, was Gott uns gegeben hat, nicht selber was produzieren aus uns selbst heraus, sondern wenn wir durchlässig sind für Gott, etwas weitergeben, das bringt Frucht und das ist auch Frucht. Was kann ich tun? Will ich überhaupt? Will ich fruchtbar sein für Gott? Ja, jemand hat Amen gesagt. Sind alle dabei? Ich weiß, dass es als DNA, geistliche DNA in jeden von uns hineingelegt ist, dieses Verlangen, fruchtbar zu sein. Was kann ich tun? Bleiben, bleiben und nochmal bleiben in enger Beziehung mit Jesus. So ganz einfach, wenn es nicht so schwer wäre. Schwer, weil so viele Umstände, so viele auch Angriffe des Teufels haben immer wieder eins zum Ziel, uns irgendwie aus der Beziehung mit Gott, aus seiner Gegenwart herauszureißen. Und darum, das ist das wahre Kampffeld. Bleiben, bleiben, bleiben. In Gott zu bleiben. Das ist das, was wichtig ist. Alles andere ergibt sich von alleine. Wie geht das? Wie kann ich bleiben, 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 bleiben? Und immer noch bleiben, sein und bleiben in der Beziehung mit Jesus, in enger Beziehung mit Jesus. Indem ich Zeit in Wort Gottes verbringe, das Wort Gottes zu mir sprechen lasse und auftanke, auf, speichere in mir so das, was Gottes Wort sagt. Gesunde Nahrung ist das Wort Gottes für mich. Das kann dir total helfen, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Einfach mal wirklich von vorn bis hinten, bei den Evangelien angefangen, bei Jesus und all dem, was Jesus getan hat, als er auf dieser Erde war. Wenn wir Jesus sehen, erkennen wir auch den Vater und dann die Briefe. Und dann kannst du auch mal ins Alte Testament gehen und gucken, wie war das von Anfang an, von 1. Mose an. Wirklich beständig im Wort Gottes zu bleiben, das wird dich nachhaltig verändern. Das kann ich dir aus persönlicher Erfahrung versprechen. Manchmal sind es auch gute Bücher, die biblisch, die gut sind, die uns aufbauen, die Nahrung für uns sind. Die Anliegen Gottes beten, eins sein mit Jesus, sich eins machen. Gott, was dir wichtig ist, das ist auch mir wichtig. Den Impulsen des Heiligen Geistes folgen. Ganz oft ist es so, dass der Heilige Geist einen Impuls gibt, einen guten Impuls, einen guten Gedanken, von dem du weißt, das kommt jetzt von Gott. Also zum Beispiel so der Gedanke, morgens früh, wenn du aufstehst, dann einen Kaffee zu kochen und dem Ehepartner einen Kaffee ans Bett zu bringen, das ist bestimmt von Gott. Also es gibt so jede Menge gute Impulse von Freundlichkeit und Liebe zu anderen Menschen auch. Das ist, so dienen wir auch Gott. Es ist wirklich nicht irgendwo abgehoben, sondern es ist alltagsrelevant. Impulse, die der Heilige Geist gibt, zum Beispiel, schenk doch jemandem dies und jenes. Eine Blume, ein Buch, keine Ahnung, irgendwas. Jemanden einzuladen, jemanden anzusprechen, manchmal auch direkt jemanden anzusprechen und von Jesus zu erzählen. Also einfach den Impulsen des Heiligen Geistes zu vertrauen und zu folgen, das wird Frucht bringen. Bleibe eingepflanzt in Gottes Garten. Auch wirklich wichtig. Ich glaube, dass Gemeinde der Garten Gottes ist. Und sollte ein guter Boden sein, das richtige Klima haben, sodass wir tiefe Wurzeln in Christus hier schlagen können. Ich habe so viele Menschen erlebt, hier im Laufe meiner 20-jährigen pastoralen Arbeit oder Dienst, wie Menschen einfach dadurch, dass sie geblieben sind in der Gemeinde, gesund geworden sind, seelisch, körperlich und ja, so viel von Jesus weitergeben können, einfach dadurch, dass sie beständig da geblieben sind. Du kannst nicht einen Baum ständig umpflanzen und erwarten, dass er Frucht bringt. Nicht irgendwie ständig, oh, da ist die Wiese gerade grüner oder da habe ich gehört, dass der Boden besser sein soll. Ich pflanze mich mal um. Und das geht so lange gut, bis du da angekommen bist, so ein, zwei Jahre, und dann merkst du, so toll ist es ja auch nicht. Ich glaube, ich verpflanze mich mal wieder. Und so verpflanzt du dich. Dieser Feigenbaum hat erst nach 7 Jahren angefangen, Früchte zu tragen, dann aber richtig. Und manchmal braucht es Zeit, wirklich zu bleiben in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Gemeinde. Wenn du gemerkt hast, Gott hat dich hier eingepflanzt, und hier ist ein guter Boden und das richtige Klima für dich. Und du darfst hier, ja, so wie du bist, sein. Und dann wirst du auch alles das werden, was Gott mit dir vorhat. Das ist so wichtig, das Bleiben. Gib den Lebenssaft Jesu weiter an andere. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Also das ist wichtig, total wichtig. Dass wir nicht nur ich, mich, meine, mir, ich hab's gut hier. Und das ist alles für mich, sondern wie kann ich weitergeben, wie kann ich einladen. Ich fand das so toll von euch, Glorified, zu hören nochmal. Und ich weiß das ja auch, dass ihr sehr viel nicht einfach nur in den Gemeinden dient, sondern auf den Straßen mit Anbetungstanz. Und dafür, ihr seid durchlässig für Gott, ne? Und das ist so wichtig, dass wir die gute Botschaft weiterbringen. Wie wir Frucht vermehrt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. war doch alles gerade so schön. Aber auf einmal komme ich hier und Jesus kommt hier mit Beschneidung. Das ist doch irgendwie schmerzhaft, oder? Aber es ist nötig, damit wir noch mehr Frucht bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier Menschen sind, die bereits Frucht bringen. Und dann ist es so, dass er uns beschneidet, dass er uns reinigt, dass wir noch mehr Frucht bringen. Was wird bei einer Beschneidung abgetrennt? Gott entfernt vertrocknete Äste. Was sind vertrocknete Äste? Das ist da, wo kein Leben mehr drin ist. Das, was gestern funktioniert hat und heute nur noch eine religiöse Form hat, aber da ist kein Leben mehr. Gott will, dass frisches Leben jeden Tag neu in dir ist. Diese trockenen Äste, diese alten Zöpfe, das muss ab, das hilft dir nicht weiter. In diesen trockenen Ästen, da sammeln sich Schädlinge, die den ganzen Rebstock befallen und zerstören können. Alles, was trocken, alles, was religiös, alles, was alt ist, alles, was überhaupt, wo überhaupt kein Leben mehr drin ist, das muss weg. Amen. Tote Werke, alles, was wir in eigener Kraft ohne Gott schaffen wollen, das hat keinen Wert. Das darf getrost weg. Was könnte das sein in deinem und meinem Leben? Denk mal drüber nach. Gott will sich dir frisch offenbaren. Lebe nicht mit dem gestrigen Tag. Versuch nicht, irgendwas zu imitieren, was jemand anders sagt. Sei nicht religiös. Such die persönliche, echte Beziehung mit Gott. Gott entfernt Triebe, die unnötig Saft ziehen. Puh, was ist das? Das sind Dinge, die uns von Gott ablenken. Unsere Zeit rauben, das sind Dinge, die uns nicht gut tun. Und manchmal können es auch Dinge sein, die nur für den äußeren Schein da sind. Ne? So das viele Laub nach außen sieht toll aus. Masken, die wir manchmal tragen. Gott will, dass das alles mal abfällt, damit das Echte zum Vorschein kommt. Willst du das? Ja, das kann herausfordernd werden. Aber ich will das. Ich will, dass das, was tot ist, wo eh kein Leben mehr ist, dass Gott mir das zeigt, damit das Echte wirklich von Gott erfüllt und durchdrungen wird. Und ich will, dass das, was nur ein äußerer Schein ist und das, was einfach nur unnötig den Lebenssaft zieht und mich nur beraubt, ich will sagen, hier, egal, weg damit. Ich will diese echte, enge Beziehung mit Jesus. Ich will das. Ich will fruchtbar leben. Willst du fruchtbar leben? Sage ja. Wozu eigentlich? Zur engen Beziehung mit Jesus. Und bleibe in Gemeinschaft mit Gott und in Gottes Garten, in der Gemeinde. Das ist so wichtig. Sage ja zur engen Beziehung mit Jesus. Such das, streck dich danach aus. Sage ja zur Beschneidung durch Gott. Gott ist derjenige, der die Beschneidung macht, okay? Nicht wir irgendwie gegenseitig. Ich finde, das muss ab. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Ich finde, wir sollten mal und so weiter. Ne? So, manchmal sind wir gut darin, dem anderen zu zeigen, wo seine trockenen Äste sind oder Zweige oder was irgendwie nicht so schön ist. Nein. Lass ihn das mal machen. Er macht das viel besser. Und er macht das richtig. Sage ja zur Beschneidung durch Gott, also zur Reinigung von toten Werken und von unnötigem Ballast. Unnötiger Ballast sammelt sich so schnell an. Diese Triebe, die wuchern, wenn wir nicht ja sagen, dass Gott uns beschneiden darf. Und gib den göttlichen Lebenssaft weiter. Lass dich von Gott gebrauchen für andere. Wenn du das machst, dann hast du das. dann wirst du fruchtbar leben. Ihr habt ausgehalten.